Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Mein Name ist Eric Graden, heute ist der 27. Mai, wir haben 10 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graden.
Wir wollen heute über Konjunkturprogramme und Kosten sprechen. Einmal das neue Hilfsprogramm, an dem das Bundeswirtschaftsministerium strickt, bis zu 50.000 Euro im Monat für alle von Selbstständigen bis zu kleineren Mittelständlern. Dann die extrem schwierige wirtschaftliche Lage vieler Kommunen und welche Gefahren das auch für die Wirtschaft bedeuten kann. Und dann wollen wir uns noch einmal anschauen, was aus diesen riesigen Schuldenbergen werden soll, die sich aktuell bei uns, aber auch weltweit auftürmen. Heute zeichnen wir die 10. Folge auf. In der ersten Folge hatten wir über Angst gesprochen, konkret über die Frage, ob Ihnen als Ökonom die aktuelle Lage Angst macht. Das hatten Sie damals bejaht. Wie sehen Sie das mittlerweile?
Naja, es ist immer wichtig zu unterscheiden, ob man jetzt als Bürger denkt und fühlt oder als Wissenschaftler und Ökonom. Und als Bürger, ja, so aus dem Bauch heraus hab ich weniger Angst. Denk, ach, guck mal, das ist doch jetzt alles nicht so schlimm geworden, wie wir das gedacht haben. Ja, also damals vor 10 Wochen im April, Anfang April war so die Sorge noch, oh Gott, wir haben das gerade am Höhepunkt, wir haben mehrere hundert, die am Tag sterben, und die Sorge war, was wird mit der eigenen Familie, was wird mit einem selber? Und heute, Ende Mai, denke ich, würden die meisten von uns sagen, und auch ich, ist doch alles nicht so schlimm geworden, wie wir befürchtet haben. Zum Glück. Zum Glück auch wahrscheinlich, weil viele ihr Verhalten geändert haben. Aber es ist nicht so schlimm geworden. Als Ökonom, als Wissenschaftler bin ich da natürlich, versuche ich weniger emotional zu sein, sondern eher rational darauf zu schauen und zu sagen, Vorsicht, das ist noch nicht vorbei. Und die Tatsache, dass es in den letzten 2 Monaten nicht so schlimm war, wie das manche befürchtet haben, heißt nicht, dass wenn wir in 3 oder 5 Jahren zurückschauen, dass die gesamte Krise nicht so schlimm war, wie befürchtet. Denn die Tatsache, dass in den letzten 8 Wochen, gerade auch in Deutschland, deutlich weniger Infizierte gab und deutlich weniger Tote gab, obwohl mit mittlerweile über 8.000 jetzt auch keine geringe Zahl haben an Opfern in Deutschland. Das heißt nicht, dass nicht eine zweite Welle kommen kann, die dann vielleicht noch schlimmer wird. Das heißt nicht, dass wir in 2, 3 Jahren immer noch direkt oder indirekt mit diesem Virus, mit der Pandemie, mit den Kosten davon zu kämpfen haben. Also als Wissenschaftler werde ich sehr viel vorsichtiger und würde sagen, bitte nicht zu früh jubeln. Das harte Ende kann noch kommen, hoffentlich nicht, aber wir müssen uns darauf einrichten.
Sie haben es angesprochen, viele von uns haben ihr Leben verändert, sich an die neuen Bedingungen angepasst. Wie hat sich durch diese Krise Ihr Alltag verändert, beruflich, aber auch privat? Also kaufen Sie zum Beispiel anders ein als vorher?
Ja, ich kaufe mehr, eindeutig mehr, weil ich natürlich, oder nicht natürlich, aber früher, ich bin gerne weggegangen und ich war beruflich viel unterwegs und auch privat viel unterwegs und ich habe noch nie so viel gekocht und so viel eingekauft und natürlich so viel Zeit zu Hause verbracht wie in den vergangenen 2 Monaten. Und ja, das verändert den Fokus. Das verändert den Fokus viel stärker auf das direkte Umfeld, auf meine Familie, auf meine engsten Freunde, die ja natürlich versucht haben, in den vergangenen Monaten den Kontakt zu halten und das auch viel stärker benötigt habe als vorher. Man realisiert, man hat in den normalen Zeiten so viel Kontakt mit Menschen und mit anderen und in dieser Zeit bricht dieser Kontakt weg und da werden dann die Menschen, die direkt um einen herum sind, viel, viel wichtiger. Und das ist auch was sehr Schönes, weil man ja sich wieder, zumindest bei mir, ich mich ja wieder stärker auf Dinge besinne, die mir etwas oder die am meisten bedeuten, mich darauf besinne, auch mehr Zeit mit mir bewusst zu verbringen und nicht von A nach B ständig unterwegs zu sein. Also es ist eine ganz andere Zeit. Ich würde sagen, nicht unbedingt sagen, eine Entschleunigung. Das ist es vielleicht nicht, weil beruflich einfach trotzdem viel zu tun war, aber es ist in gewisser Weise ja schon eine Entschleunigung, was jetzt so das Reisen, sich das Bewegen, diese sehr vielen Kontakte zu tun haben. Zum Teil vermisse ich das, klar. Ich vermisse das, Freunde und Familie mal zu treffen, die jetzt vielleicht nicht da sind oder die weiter weg sind. Aber ja, also das Leben hat sich verändert. nicht alles zum Schlechteren. Also es gibt auch positive Aspekte.
Ich denke, jeder von uns wird nach dieser Krise ein, zwei neue, sagen wir mal, Corona-Pasta-Rezepte dazugelernt haben. Anderes Thema, die Bundesregierung. Sie arbeitet aktuell an einem neuen Konjunkturpaket. Teil davon sind auch neue Hilfen für alle von Solo-Selbstständigen bis Mittelständler. Die sollen von Juni bis Dezember je nach Lage bis zu 50.000 Euro monatlich an Hilfe erhalten können. Sie sind ja nun als Berater direkt in diese Prozesse, diese Entwicklungen involviert. Wie kam es zu diesem neuen Hilfsprogramm?
Dieses neue Hilfsprogramm, ja, ist im Prinzip eine Nachbesserung des ursprünglichen Programms. Denn am Anfang, wir erinnern uns, ging es erstmal darum, den ganz kleinen Unternehmen bis zu 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, viele Solo-Selbstständige, erstmal ein bisschen Geld in die Hand zu geben. Bis zu 15.000 Euro einmalig, kommt darauf an, wo in welchem Bundesland sie zu Hause sind. Aber das hat da erstmal für viele so vielleicht 2-3 Monate so halbwegs gereicht, zumindest für den Solo-Selbstständigen oder für ganz Kleine. Das Problem ist, dass wir jetzt ja in die zweite Phase der Krise kommen. Also ja, man kann es den Neustart der Wirtschaft bezeichnen. Ja, dass die Geschäfte öffnen wieder, Leute können wieder zurück zur Arbeit gehen. Und die große schwierige Frage ist, wie kann die Wirtschaft wieder hochgefahren werden? Und viele realisieren jetzt, das ist kein Selbstläufer. Das ist nicht so, dass man sagt, so, jetzt heben wir die Beschränkung auf, jetzt macht mal wieder, sondern dass die Unternehmen weiter am Kämpfen sind. Und vor allem die kleinen und Kleinstunternehmen, die nicht Lufthansa heißen oder VW oder viel Geld haben oder auch viel Geld vom Staat bekommen. Und gerade für so das mittelständische Unternehmen, also ein kleines Unternehmen mit 30, mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die haben ja bisher hauptsächlich Kredite bekommen oder garantierte Kredite, ein bisschen günstige Kredite. Die haben also nicht wirklich Zuschüsse bekommen. Und viele realisieren, okay, jetzt sind so die ersten 3 Monate vorbei bald. Jetzt brauche ich aber mal wieder Umsatz. Ich brauche mal wieder, muss mal wieder Geschäfte machen können, muss jemand haben, der meine Produkte kauft oder meine Leistungen haben will. Und viele realisieren, dass das eben nicht so schnell geschieht, dass viele Konsumenten sich zurückhalten, jetzt nicht unbedingt rausgehen und sagen, ich kaufe die neue Waschmaschine und ich lasse jetzt hier meine Wohnung neu streichen oder irgendwas reparieren. Genau das gleiche bei den Unternehmen. Also viele halten sich zurück. Und deshalb ist die Idee hinter diesem neuen Programm der Bundesregierung zu sagen, wir müssen auch den mittelständischen Unternehmen helfen, nicht nur mit Kreditgarantien, sondern ganz konkret mit Geld, weil ansonsten werden die vielleicht nicht in den ersten 3 Monaten pleite gehen, sondern in den darauffolgenden 3 Monaten, weil, wie gesagt, ja, die Kosten sind für viele immer noch da. Und jetzt helfen auch Kredite nicht mehr, sondern jetzt müssen letztlich konkrete finanzielle Hilfen her.
Was ja an diesem Entwurf, so wie er bisher rausgesickert ist, erstmal relativ irritierend ist, ist die Länge. Also es wird davon ausgegangen, dass diese Zahlungen monatlich von Juni bis Dezember angedacht sind. Die bisherigen Erwartungen waren ja, dass die Wirtschaft jetzt dann wieder anziehen würde, wenn es eine Lockerung gibt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Unternehmen bis mindestens Dezember noch weiteren Finanzierungsbedarf haben werden, heißt das, dass sich die Erwartungen da von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums eingetrübt haben? Gehen die von anderen Zahlen aus?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja auch schon vor 2 Monaten gesagt, zumindest wir als Wirtschaftsforscher, dass die Wirtschaftsleistung, das, was unsere Volkswirtschaft, was die Unternehmen produzieren, im günstigsten Fall in 2 Jahren da wieder sein wird, wo es Ende 2019, Anfang 2020 war. Also 2 Jahre, bis das Unternehmen sagt, so, jetzt habe ich wieder das an Einnahmen und Umsatz, was ich mal vor 2-2,5 Jahren hatte. Und das heißt ja für jedes einzelne Unternehmen, auch am Ende diesen Jahres, gilt für die allermeisten Unternehmen, ich habe eben nicht die Umsätze, die Anzahl der Kunden, die Verkäufe, die Aufträge, die ich im Januar 2020 hatte. Und das heißt eher, ja, ist es gut, dass die Bundesregierung das jetzt bis Ende des Jahres mal festlegt, aber letztlich muss uns auch klar sein, das Problem wird auch Ende des Jahres nicht behoben sein. Es wird dann auch weitergehen. Klar müssen viele Unternehmen selber den Gürtel enger schnallen, müssen ja mit deutlich weniger Umsatz und auch Erträgen zurechtkommen. werden vielleicht auch den ein oder anderen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin entlassen müssen. Auch das ist letztlich die Konsequenz. Wenn Unternehmen weniger Umsatz haben, dann müssen sie schrumpfen, dann können sie nur kleiner sein. Das heißt, es gibt weniger Jobs. Die Arbeitslosigkeit ist ja bisher schon ordentlich gestiegen, 500.000. Aber da müssen wir uns auch nochmal darauf einrichten, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigen wird. Ich glaube, das ist absolut unvermeidlich, leider. Aber die Frage ist natürlich, wie viel. Also kurzum, wir sind in dieser zweiten Phase der Krise. Der Neustart heißt nicht, dass man in einem halben Jahr wieder da ist, wo man vor der Krise war, sondern das heißt nur, dass die Wirtschaft graduell langsam wieder hochläuft und die allermeisten Unternehmen werden auch in ein oder zwei Jahren nicht wieder dort sein, wo sie vor der Krise waren.
Aber das heißt jetzt konkret, Sie rechnen damit, dass es, also gerade auch für die kleineren Unternehmen, also Solo-Selbstständige bis Mittelstand, sagen wir mal, sicherlich über den Dezember hinaus, eventuell sogar für die nächsten zwei Jahre, eine konstante Form von staatlicher Unterstützung geben muss.
Ja, das wird so sein müssen. Und wir haben ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder über Wirtschaftsszenarien gesprochen, über V, U und L-Szenarien, also die Wirtschaft stürzt ab, wie in so einem V, geht steil runter, geht dann steil wieder bergauf. Das haben, glaube ich, alle mittlerweile kapiert. Wir werden eine solche Szenario nicht haben. Viele haben dann gesagt, ja, vielleicht wird es ein U. Also die Wirtschaft bricht ein, braucht dann sehr lange Zeit, um sich wieder zu erholen. Und im Augenblick ist ein neuer Buchstabe im Spiel, nämlich das W. Also es geht einmal steil runter, man hat so das Gefühl, es geht wieder bergauf. Ja, jetzt ist der Neustart. Im dritten Quartal denken viele, oh, jetzt geht es natürlich sehr, sehr steil wieder bergauf, was richtig ist. Aber dann ist halt die große Sorge, viele Unternehmen werden halt diese Krise nicht überleben. Und viele der Insolvenzen von Unternehmen haben wir noch gar nicht gesehen. Denn viele Unternehmen können das 3, 4, 5 Monate vielleicht überleben, aushalten, haben genug Rücklagen, nehmen Kredite auf. Nur wenn die Nachfrage eben nicht zurückkommt, wenn Unternehmen nicht so viel investieren, wenn wir Konsumenten uns weiter zurückhalten, was ja logisch ist, dann wird die Welle der Insolvenzen vielleicht erst nächstes Jahr kommen. Also dann geht's wieder runter, weil dann natürlich diese Unternehmen, die pleite gehen, Beschäftigte entlassen, den Leuten fehlt dann das Einkommen, das Vertrauen wird wieder, ja, kriegt wieder einen Dämpfer, die Konsumenten halten sich also noch mehr zurück. Das ist dann also nochmal so einen zweiten Abschwung kommen könnte, bevor sich dann die Wirtschaft nachhaltig erholt. Und das ist etwas, was die Politik natürlich im Hinterkopf hat. Weiterhin Unternehmensinsolvenzen vermeiden, Anstieg der Arbeitslosigkeit. Nur das wird der Politik natürlich nur begrenzt gelingen. Es wird viele Unternehmen geben, die diese Krise nicht überleben. Das, glaube ich, ist relativ sicher. Das sehen wir jetzt auch schon in vielen Berichten. Und darauf muss sich die Politik irgendwie einstellen, so gut es geht.
Das heißt, Ziel der Politik ist es dann in einer solchen Situation, die Pleitewelle nach der Infektionswelle so flach wie möglich zu halten, also das Ganze dann quasi nach vorne zu strecken, indem man versucht, möglichst lange Insolvenzen zu verhindern, wohl wissend, dass sie dann irgendwann trotzdem kommen werden.
Genau. Und das Problem ist ja, man weiß ja nicht, welches Unternehmen pleite geht und welches nicht. Ja, klar, jeder Unternehmer, wenn Sie ein kleines Geschäft oder ein kleines Unternehmen haben und Sie wissen, dass in zwei Jahren wird keiner mehr Ihre Produkte kaufen, ist gar keine Chance, dann werden Sie ja nicht erst zwei Jahre warten und Ihr persönliches Erspartes aufbrauchen und Kredite aufnehmen und sich in Schieflage bringen. Und das ist die Schwierigkeit. Keiner weiß, welche Unternehmen schaffen es und welche Unternehmen schaffen es nicht. Und es ist jetzt nicht so, wie das viele behaupten, die Unternehmen, die auch vor der Krise schon nicht gut dran waren, die werden nicht überleben. Und die Guten, die werden überleben. So ist es nicht. Häufig hat das nichts damit zu tun, wie guten Unternehmen oder ein Geschäft oder ein Solo-Selbstständiger arbeitet, sondern das hängt davon ab, in welcher Branche Sie sind. Und wenn Sie gerade eine App oder ein IT-Produkt herstellen, dann sind die Chancen, dass Sie das überleben, sehr viel besser, als wenn Sie ein kleines Geschäft oder eine Gastronomie haben, die vielleicht vor der Krise ganz hervorragend lief. Also vieles wird sich verändern. Das Verhalten von uns Konsumenten wird sich verändern, von den Unternehmen auch. Und wir wissen im Augenblick gar nicht, welche Unternehmen überleben. Und die Bundesregierung fährt eine Strategie, und das halte ich auch für richtig. Und das gilt auch für alle Länder, auch das Land Berlin, die sagen, wir wollen hier sehr vorsichtig sein. Nicht zu sagen, wir geben jetzt alles Geld hier in eine Branche und da sollen alle Unternehmen überleben, sondern wir wollen eigentlich allen etwas geben. Und das halte ich für richtig, weil wir im Augenblick gar nicht wissen, wer denn hier in Schieflage kommt. Klar ist, kleine und mittlere Unternehmen haben es ungleich schwerer als große, weil sie halt nicht diese tiefen Taschen haben, weil sie halt nicht auf andere Ressourcen zurückgreifen können oder große Eigentümer sagen können, bitte gebt uns noch mal ein bisschen mehr Geld. Also da liegt die große Gefahr, dass gerade die kleineren Mittelunternehmen hier in der Krise besonders leiden.
In dem Maße, wie die Einzelhändler und Gastronomen und so weiter leiden, trifft es ja auch die Kommunen. Die müssen gerade deutliche Einbußen bei der Gewerbesteuer hinnehmen und das, wo viele Kommunen ja bereits vor der Krise knapp bei Kasse waren. Jetzt ist es aktuell unter den Ländern sehr umstritten, wie man auf diese Problematik reagieren soll. Gerade auch, weil viele dieser finanziell angeschlagenen Kommunen in Westdeutschland liegen. Was sollte der Staat da Ihrer Ansicht nach tun?
Ja, ich halte diesen Streit für absolut unsinnig. Also im Augenblick hat der Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgeschlagen, wir müssten eigentlich diese 30% der überschuldeten Kommunen entschulden, sodass die wieder ihren Job machen können, dass sie wieder investieren können. Jetzt sagen andere, das ist aber unfair, weil diese überschuldeten Kommunen liegen vor allem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, klar auch in Berlin könnten wir mehr öffentliche Investitionen gebrauchen und ein paar anderen Bundesländern. Es ist natürlich, also die Kritiker sagen, wieso sollen Kommunen, die in der Vergangenheit schlecht gehaushaltet haben, jetzt mehr Unterstützung bekommen als die reichen Kommunen, die gut gehaushaltet haben. Und für mich sind da zwei Punkte wichtig, die wir häufig vergessen. Erstens, die Kommunen, die überschuldet sind, es ist nicht so, dass die jetzt da über ihre Verhältnisse gelebt haben und unverantwortungsvoll mit ihren Geldern umgegangen sind. Wir haben Studien bei uns am DIW Berlin gemacht, die zeigen, Kommunen sind finanzschwach häufig, weil sie ungewöhnlich viele Sozialausgaben tätigen müssen. Also wenn Sie als Kommune sehr viele Menschen haben, die reinkommen, die Wohngeld brauchen, die vielleicht keine Kita-Gebühren zahlen können, die andere Abgaben und auch Gewerbesteuer nicht zahlen können, dann haben Sie Verpflichtung als Kommunen, denen zu helfen, kriegen aber im Gegenzug natürlich keine Steuereinnahmen, wie sie es finanzieren können. Also es ist häufig eben nicht das Fehlverhalten der Kommunen, sondern es ist einfach, dass in manchen Kommunen die Wirtschaft brummt und Menschen hinziehen, die ein hohes Einkommen haben und die viele Steuern zahlen und in anderen Kommunen eben nicht. Und für mich ist der zweite Punkt nochmal der wichtigere. Es ist natürlich richtig, dass in manchen Kommunen große Fehler gemacht wurden. Da wurden dann in den 70er, 80er Jahren irgendwelche Spaßbäder gebaut für viel, viel Geld, die kaum einer besucht hat. Und jetzt ist da diese riesige Finanzierungslücke. Aber wollen Sie einem 6-jährigen Mädchen heute, die in die Grundschule geht, sagen, ja, also vor 30 Jahren, da hat hier der Bürgermeister und der Kämmerer richtig große Fehler gemacht. Deshalb ist die Kommune jetzt überschuldet und deshalb hast du als Kind in der Grundschule eine richtig schlechte Grundschule mit Toiletten, die nicht funktionieren, einer ganz schlechten Ausstattung. Das ist jetzt halt die Rechnung dafür. Das macht doch keinen Sinn, heute Kinder dafür zu bestrafen, für das, was vor 30 Jahren passiert ist. Und im Grundgesetz steht der Auftrag, überall in Deutschland gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Und ich glaube, daran sollte man die Politiker mal erinnern und sagen, ihr könnt die jungen Menschen doch heute nicht dafür verantwortlich machen für Fehler, die vor 20, 30, 40 Jahren passiert sind. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Deshalb halte ich diese Entschuldung der Kommunen für absolut essentiell.
Für die Menschen, die dort leben, sind natürlich kommunale Finanzen und dass die Kommune vor Ort handlungsfähig ist, essentiell. Aber jetzt abseits dessen, was für ein Standortfaktor sind funktionierende kommunale Finanzen etwa für Unternehmen oder die Wirtschaft im Allgemeinen?
Gute Finanzen der Kommunen sind wichtig, damit Unternehmen sich da niederlassen. Ja, wenn Sie überlegen, Sie sind jetzt Unternehmer oder Unternehmerin, überlegen, ob Sie mit Ihren 20, 25 Beschäftigten, wo Sie hinziehen, dann sagen Sie, ich möchte in eine Kommune oder ich möchte mich dort niederlassen, wo ich exzellente Leistung bekomme, wo ich eine ganz tolle Verkehrsinfrastruktur habe, wo ich eine exzellente digitale Infrastruktur habe, wo ich möglichst geringe Gewerbesteuern zahlen muss, wo ich gute Leute bekomme, gute junge Leute, die ich beschäftigen kann, wenn ich denn mal neue Leute einstellen muss. Und hier beginnt der Teufelskreis. Wenn Sie eine finanzschwache Kommune hat, die eben diese Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen kann, die auch bei der Gewerbesteuer keine Dumpingsteuern machen kann. Das machen ja manche Kommunen, die sich es leisten können, sagen, ich setze die Gewerbesteuern so niedrig, dass die finanzschwachen Kommunen da gar nicht mehr mithalten können. und werbe hier die guten, größeren oder die finanzstarken Unternehmen ab, die dann wieder viel Gewerbesteuer oder zumindest mit dem niedrigen Steuersatz viel Gewerbesteuer zahlen können. Das heißt, die Kommunen, die finanzschwach sind, für die ist es wahnsinnig schwer, wieder auf den grünen Zweig zu kommen, weil diese Finanzschwäche auch bedeutet, dass viele Unternehmen sich dort nicht ansiedeln werden oder sogar vielleicht weggehen werden. Und dann brechen natürlich die Einnahmen der Kommunen noch mal stärker weg. Und das ist, was wir in vielen Regionen im Ruhrgebiet sehen, aber auch in Rheinland-Pfalz. Wie gesagt, es gibt auch in Hessen eine ganze Reihe von Kommunen, die überschuldet sind. Das Bundesland Hessen, übrigens CDU-Grün geführt, hat einen eigenen Entschuldungsplan für ihre Kommunen. Also die machen schon was. Also auch das zeigt, dass es da auch auf Länderebene Möglichkeiten gibt. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, das ist eine der größten Probleme und auch jetzt in der Krise. Diese Krise macht das ja nicht leichter für die Kommunen. Die haben jetzt noch höhere Ausgaben für viele soziale Projekte oder soziale Verpflichtungen den Menschen gegenüber. Und gerade die finanzschwachen Kommunen kommen jetzt noch mal stärker in Schieflage. Also wenn man jetzt darüber streitet, für 9 Milliarden für die Lufthansa, ich halte das richtig, sage ich direkt, dass man den großen Unternehmen, die wichtig sind, auch unter die Arme greift. Nur es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Man dann sagt, ja, 1,5 Milliarden für die Grundrente, das ist Geld, ist jetzt nicht da. Und für die Kommunen, denen zu helfen, dass sie ihre Leistungen den Menschen und den Unternehmen der Kommune, dass sie die erbringen können, denen wollen wir auch das Geld nicht geben. Also ich halte hier die Prioritätensetzung für sehr, sehr problematisch und auch für zum Teil falsch.
Gut, aber dann darauf wiederum schließt sich natürlich die Frage an. Sie sagen, die Prioritätensetzung ist falsch. Sie sagen, der Streit, den finden Sie so nicht nachvollziehbar. Was für einen Ausweg sehen Sie da? Also was glauben Sie, wird es dann im Endeffekt werden? Ich meine, wiederum, Sie sind ja an diesen Beratungen beteiligt. Mit was für einer Lösung rechnen Sie dann?
Ich weiß nicht, was rauskommt. Ich habe die Hoffnung, dass die Bundesregierung zu Sinnen kommt. Es ist ja nicht nur die Bundesregierung. Letztlich ist es ein Verteilungskampf über die Länder hinweg. Ja, wenn die Diskussion jetzt um die Kommunen, die Entschuldung, Sie haben es ja eben auch angesprochen, es ist ja nicht so, dass überall die Kommunen verschuldet sind. Da sind dann vor allem Bayern und Baden-Württemberg, bei denen die Kommunen hervorragend aufgestellt sind zum größten Teil, die sagen, finden wir unfair. Wieso soll denn jetzt Gelder hier nach Nordrhein-Westfalen, nach Rheinland-Pfalz gehen und vielleicht noch nach Berlin, was wünschenswert und noch notwendig wäre, und nicht nach Bayern und Baden-Württemberg. Und das ist diese Engstirnigkeit. Wir haben diesen Streit und diese Diskussion auch immer in der Wiedervereinigung gesehen, gesagt, ja, wieso soll denn hier jetzt so viel Geld nach Ostdeutschland gehen? Das ist doch unfair. Wir Wessis wollen nicht so viel Geld in den Osten schicken. Also so ein bisschen haben wir diese gleiche Verteilungskampf auch jetzt. Und ich halte das für engstirnig, denn auch Länder wie Bayern und Baden-Württemberg müssen kapieren, dass ohne ein starkes Deutschland, ohne eine funktionierende deutsche Wirtschaft, auch sie ein Problem haben. Aber das gehört wohl leider zum politischen Streit dazu, dass man sich immer selbst am nächsten ist und gerne vergisst, dass Solidarität nicht nur in Europa, sondern auch selbst innerhalb Deutschlands nicht nur ein Akt der Nächstenliebe ist, sondern auch pures Eigeninteresse, denn die Bayern und Baden-Württemberger Unternehmen verkaufen gerne ihre Produkte auch in Berlin und in Nordrhein-Westfalen und anderswo. Also ich glaube, wir müssen da wieder zu mehr kluger Solidarität zurück.
Sie sprechen die Wiedervereinigung an. Es gibt Berechnungen der Deutschen Bank, nach denen die Aufwendungen des Staates für die Bewältigung der Corona-Krise in etwa das Niveau dessen erreichen dürften, was Deutschland für die Wiedervereinigung ausgegeben hat, so um die 2 Billionen Euro. Bei allem Vertrauen in die finanzielle Solidität des deutschen Staates, können wir uns das dann wirklich noch leisten?
Erst einmal muss man so ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Zahlen. 2 Billionen, das sind ungefähr 60% der deutschen einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist ja gigantische Zahlen. Die Zahlen sind da so ein bisschen übertrieben, weil das allermeiste dieser Wirtschaftsprogramme, die wir ja auch zum Teil eben schon besprochen haben, sind Kreditgarantien. Wir wollen hoffen und in den allermeisten Fällen wird es zu keinen Kreditausfällen kommen. Also so, dass wir nicht über 2 Billionen sprechen, sondern im Augenblick sind es vielleicht 300-400 Milliarden Euro. Das sind immer noch gigantische 10-15% einer jährlichen Wirtschaftsleistung, was da dann wirklich an Finanzhilfen im Augenblick schon explizit oder implizit an versprochen ist. Das wird natürlich steigen, weil auch das haben wir ja heute besprochen, die Krise wird nicht in einem halben Jahr vorbei sein, sondern das wird Auswirkungen mindestens noch 2 bis 5 Jahre haben. Heißt auch, der Staat wird das 2 oder 5 Jahre bei ihren Einnahmen und bei den Ausgaben auch selbst spüren. Ich hoffe, die Zahlen werden niedriger sein. Das war mein erster Punkt zur Verschuldung. Ich glaube, es ist schon gerade in Deutschland eine große Sorge. Und es ist so ein bisschen ironisch, dass wir Deutschen uns eigentlich am wenigsten Sorgen über eine Staatsverschuldung machen müssen. Denn der deutsche Staat ist sehr, sehr, sehr solide aufgestellt. Er kann sich im Augenblick eine Anleihe ausgeben für 30 Jahre, also bis 2050 zu negativen Zinsen, minus 0,1%. Also sprich, Verschuldung ist im Augenblick für den Staat das allergeringste Problem. Für mich ist die viel größere Sorge die Verschuldung der Unternehmen und der privaten Haushalte. Denn auch darüber haben wir am Anfang gesprochen. Viele Unternehmen müssen jetzt Kredite aufnehmen, müssen ihr Erspartes auflösen, ihre Rücklagen, um durch diese Krise durchzukommen. Und viele Unternehmen werden aus der Krise überschuldet rauskommen, sagen, jetzt muss ich über die nächsten 10 Jahre hier meine Kredite abstottern. Die Nachfrage, das Geschäft läuft jetzt nicht so bombig, auch wahrscheinlich in den nächsten 3, 4 Jahren nicht. Wie soll ich das machen? Und wenn ich natürlich als Unternehmer oder auch als Solo-Selbstständiger eine Überschuldung habe, dann investiere ich weniger. Dann kann ich weniger auch in neue Dinge investieren, die dann vielleicht neue Arbeitsplätze schaffen oder mehr wirtschaftliche Dynamik. Und darüber wird dann eine solche Verschuldung oder Überschuldung eine Wachstumsbremse, eine Wohlstandsbremse, die dadurch, dass weniger Jobs geschaffen werden, letztlich dann auch der Wirtschaft schadet. Und das macht mir eigentlich viel größere Sorge. Also Verschuldungsproblematik ja, aber für mich ist das Problem nicht so sehr die Staatsverschuldung in Deutschland, sondern vielmehr die Verschuldung der Unternehmen und vieler Privatpersonen.
Global sieht das Bild aber natürlich ein bisschen anders aus. Viele, gerade wirtschaftlich schwächere Länder, sehen gerade ihre Einnahmen wegbrechen. Inwiefern ist das, was da aufzieht, für die Weltwirtschaft und natürlich auch für uns, die wir da dranhängen, eine Bedrohung?
Für die Weltwirtschaft ist es eine große Bedrohung. Wie gesagt, in Europa, ja, vielleicht Italien, aber ich hoffe nicht, USA, ist es eigentlich kein Problem, die Staatsverschuldung. Es ist ein Problem für viele der ärmsten Länder. In Afrika, in Asien, auch in Lateinamerika. Und wir sehen nicht nur Argentinien, die jetzt eine Schuldenpleite haben, sondern meine Befürchtung ist, dass viele andere der ärmsten und armen Länder in eine Schieflage kommen, weil hier haben die Regierungen einen großen Teil ihrer Einnahmen bekommen sie über Exporte. Viele der ärmsten Länder exportieren Rohstoffe. Die Rohstoffpreise sind ins Bodenlose gefallen. Gucken Sie sich den Ölpreis an. Das heißt, die Regierung dort haben weniger Einnahmen. Denen bricht die Wirtschaft auch weg. Dann haben sie Teil ihrer Schulden noch in ausländischer Währung. Oder ausländische Investoren ziehen ihre Gelder aus diesem Land ab. Es gab noch nie eine so gigantische Kapitalflucht aus Schwellenländern und Entwicklungsländern wie in den letzten 3 Monaten. Das übertrifft die globale Finanzkrise um ein Vielfaches. Und das heißt, diese Regierungen dort haben dieses Dreifachproblem. Ihnen brechen die Einnahmen weg. Sie müssen Schulden in ausländischer Währung zum Teil bedienen und dann was teurer wird, weil die eigene Währung abwertet und dann im Prinzip die ausländische Währung teurer wird. Und als drittes, sie bekommen weniger Gelder oder weniger Investitionen von ausländischen Investoren oder auch von inländischen Investoren. Und diese 3 Probleme zusammengenommen könnte sehr gut dazu führen, dass wir in den kommenden Jahren eine Welle von Schuldenkrisen in den Entwicklungsländern und vielen Schwellenländern sehen. Der Internationale Währungsfonds hat jetzt darauf reagiert. Der Internationale Währungsfonds ist ein bisschen ja die Finanzinstitution für die Welt und gerade für die ärmeren Länder. Die haben ein Moratorium für viele der Schwellenländer durchgesetzt. Heißt, bilaterale Kredite, wenn die Bundesregierung jetzt bilaterale Kredite an arme Länder gibt, dann werden diese Kreditzahlungen, Rückzahlungen erst einmal ausgesetzt. Also sie werden jetzt nicht vergeben, erst mal ausgesetzt, um zu helfen. Aber das ist auch im Prinzip erstmal nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das wird natürlich nicht reichen. Also eine meiner Sorgen ist, dass wir wie bei so vielem so ein bisschen eine Nabelschau betreiben hier. Deutschland, das ist ein und alles. Vielleicht schauen wir nochmal auf Europa. Auch für mich eigentlich zu wenig und wir vergessen den ganzen Rest der Welt und realisieren nicht, dass es so viele Länder in der Welt gibt, die so, so viel härter getroffen sind als wir und eigentlich auch noch viel, viel ärmer sind, also viel schlechter mit so einer Krise umgehen können. Und auch das, diese Verschuldungsproblematik und die Möglichkeit einer massiven Schuldenkrise in einer Reihe von ärmeren Ländern ist etwas, was wir im Augenblick nicht auf dem Radar haben, aber was die Weltwirtschaft und damit auch uns in Deutschland in den kommenden Jahren treffen könnte.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast können Sie natürlich auf allen gängigen Plattformen hören, dort auch gerne abonnieren. Als Podcast-Hörer wissen Sie das natürlich selbst schon, aber vielleicht erzählen Sie es doch Ihren Freunden. Wenn Sie außerdem Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.